Widerspenstig.
Das ja,
sein.
Aham,
ich.
Nigraham,
bezwingend.
Manje,
ich glaube. Vayo,
des Windes.
Eva,
wie.
Sudushkaram,
schwierig.
Denn der Geist ist ruhelos, stürmisch, widerspenstig und sehr stark, O Krishna. Und ihn zu bezwingen, erscheint mir schwieriger, als den Wind zu beherrschen. Erläuterung. Der Geist ist so stark und widerspenstig, dass er manchmal die Intelligenz überwältigt, obwohl er eigentlich der Intelligenz untergeordnet sein sollte. Für einen Menschen, der mit den vielen Widerständen des Alltagslebens zu kämpfen hat, ist es zweifellos sehr schwierig, den Geist zu beherrschen. Man kann zwar künstlich versuchen, gegenüber Freund und Feind Gleichmut zu bewahren, doch letzten Endes ist kein weltlicher Mensch dazu in der Lage, da dies schwieriger ist, als den stürmischen Wind zu beherrschen. In den vedischen Schriften, Katha Upanishad, heißt es, Atmanam ratinam vidhi sariram ratam eva cha buddhim tu saratim vidhi manha pragraham eva cha indriyani ayan ahur vishayam steshu gocharam atmendriya manov yuktam bhaktet yahur manishina. Das Individuum ist der Reisende im Wagen des materiellen Körpers und die Intelligenz ist der Fahrer. Der Geist ist der Zügel und die Sinne sind die Pferde. Auf diese Weise ist das Selbst in Gemeinschaft mit dem Geist und den Sinnen entweder der Genießende oder der Leidende. So wird es von den großen Denkern beschrieben. Eigentlich sollte die Intelligenz den Geist führen. Und auch der Geist ist so stark und widerspenstig, dass er die Intelligenz oft überwältigt. Genauso wie eine akute Infektion die Wirksamkeit ihm besiegt. Weil der Geist so stark ist, sollte er durch den Vorgang des Yoga beherrscht werden. Doch dieser Yoga ist für einen Menschen mit weltlichen Pflichten, wie Arjuna es war, nicht praktisch und schon gar nicht für den modernen Menschen. Der in diesem Vers gebrauchte Vergleich ist sehr zutreffend. Es ist unmöglich, den Wind einzufangen. Und noch schwieriger ist es, den stürmischen Geist zu beherrschen. Der einfachste Weg, den Geist zu beherrschen, ist das demütige Chanten. Ihr erinnert euch daran. Von Hare Krishna, dem großen Mantra der Befreiung, wie es von Sri empfohlen wurde. Die vorgeschriebene Methode lautet Davai Manah Krishna Padaravindayo. Man muss einen Geist völlig mit Krishna beschäftigen. Nur dann wird es keine anderen Beschäftigungen mehr geben, die den Geist aufführen können. Wenn der Geist mit Krishna beschäftigt ist. Und zum Glück. So. In der Bhagavad Gita im 3. Kapitel wird eine interessante Analyse von den Sinnen und der Intelligenz und dem Geist gegeben. Es heißt dort, Indriyan Niparanya Hur Indriyebhya Brahmana Manasastu Parabudhir Yobodhe Paradastu Saha. Die aktiven Sinne sind der leblosen Materie übergeordnet. Der Geist steht über den Sinn, die Intelligenz steht über dem Geist und sie, die Seele, steht sogar noch über der Intelligenz. Unsere Sinne, es gibt zwei Arten von Sinnen. Den fünf wahrnehmenden Sinne und die fünf manipulierenden Sinne. Beide sind der Materie übergeordnet. Das heißt, mit meinen Augen ist es mir möglich, Form zu sehen. Mit den Ohren ist es mir möglich, Klang zu hören. Das sind die sinneswahrnehmenden, also die Wahrnehmungssinne. Es gibt fünf davon. Und dann gibt es die manipulierenden Sinne, wie zum Beispiel die Hände. Mit ihnen ist es möglich, Materie zu bewegen, Beine sind in der Lage, den Körper zu tragen, der aus Materie besteht. Also ihr seht, die Sinne sind in jedem Fall der Materie übergeordnet. Über den Sinnen befindet sich der Geist, der den Sinnen Bescheid sagt, was sie sagen, was sie tun sollen. Über dem Geist befindet sich die Intelligenz, die in der Lage ist, den Geist zu sagen, was sie tun soll. Und dieser ganze Apparat funktioniert erst dann, wenn die Seele, die spirituelle Seele da ist. Die meisten Menschen heutzutage befinden sich entweder auf der körperlichen Ebene, der mentalen Ebene oder der intellektuellen Ebene. Aber die wenigsten sind auf der Ebene der spirituellen Seele angegliedert. Und deswegen sind sie unzufrieden. Es gibt eine Kultur für den Körper. Wenn ihr auf die Einkaufsstraße geht, seht ihr, wie in den Schaufenstern unglaubliche Bemühungen gemacht werden, die Körperkultur zu pflegen. Es gibt da was Schönes zu essen, was Schönes anzuziehen. In den Magazinen gibt es, in Magazinständen gibt es interessante Magazine über Sport und über FKK und verschiedene Angelegenheiten. Das sind alles auf der Ebene der freie Körperkultur, heißt das. Es sind alles auf der Ebene des Körpers. Nicht? So, nun gibt es ein bisschen was auf der mentalen Ebene. Besonders Musik heutzutage ist unglaublich auf der mentalen Ebene. Sehr mental. Dann gibt es etwas auf der intellektuellen Ebene, vielleicht ein bisschen Philosophie, eigentlich nicht sehr viel auf der intellektuellen Ebene. Ich habe vor einiger Zeit mit dem Programmdirektor des deutschen Fernsehens gesprochen. Er hatte eine besondere Anziehung zu Krishangi empfunden, weißt du noch? Und ihm vorgeschlagen, dass wir ein bisschen ein schönes Programm machen. Schön endlich was Vernünftiges ins Fernsehen bringen. Schauspiel, Philosophie und Kultur. Aber er sagte, wissen Sie, heutzutage haben die allerblödesten Shows die größten Einschaltquoten. Wo jemand ein frisches Lied singt und jemand dem anderen einen Kinnhaken versetzt, das kann man verkaufen. Aber ein bisschen Kultur, sehen höchstens 2%, da würden sich das anschauen von der Leute. Die meisten Menschen sind heute einfach auf der Ebene des physischen Körpers und auf der Ebene des der mentalen Unterhaltung, Emotionen und Gefühle. Aber was für Intelligenz, da denkt keiner drüber nach. Das ist nicht sehr wichtig mehr heutzutage. Prabhupada gibt uns das Beispiel für diese körperliche Kultur indem er von einem Menschen spricht, der in einen Wald hineingeht und Bäume sieht oder Holz fällt. Eines Tages, der klettert auf einen Baum herauf und sieht vor sich den Ast immer. So eines Tages kommt er auf die Idee, das Stück, was auf dem er sitzt, auch abzusägen, damit er mehr Holz hat. Und sehe ich da, da kommt jemand vorbei und sagt, du wirst dich selber absägen und zu Fall kommen und dir die Beine brechen. Aber er sagt, hör auf, wir machen jetzt Fortschritt, wir wollen ein bisschen Holz, mehr Holz haben. Und er seht, und liegt natürlich bald auf dem Boden mit gebrochenen Gliedern. Das ist unsere heutige Kultur. Wer sich auf der körperlichen Ebene befindet, aber kein Ziel hat in seinem Leben, wird von den zahlreichen Wünschen nach Sinnenbefriedigung einfach in völlig ausweglose Situationen gebracht. Will immer mehr und mehr haben und wird in immer größere Schwierigkeiten hineinkommen. Der spirituelles Leben bedeutet jetzt zu verstehen, dass man eine spirituelle Seele ist, noch über der Intelligenz. Die Intelligenz und der Körper und der Geist umgeben die spirituelle Seele wie verschiedene Schichten. Wenn wir nur diese Schichten zufriedenstellen oder nur auf dieser Ebene der Schichten sind, werden wir immer sehr, sehr leiden. Ein gutes Beispiel dafür, was passiert, wenn man die spirituelle Seele vergisst, wird in Südindien mit der Geschichte von Paramahata gegeben. Paramahata war ein Guru, der kein Guru war. Ein Scheinguru. Er hatte 5 Schüler und erlebte Verschiedenes mit ihm. Einmal ging er mit ihnen auf eine Wanderschaft und kam zu einem Fluss. So, er überquerte den Fluss mit seinen Schülern und als sie am Ufer angekommen waren, wollten sie zählen, ob alle rübergekommen waren, ob sie noch vollständig war oder ob unter Umständen einer von ihnen im Fluss ertrunken war. So, sie waren 5 gewesen, als sie über den Fluss kamen, und der Paramahata fing also an, sie abzuzählen. 1, 2, 3, 4. Nochmal. 1, 2, 3, 4. Es waren immer nur 4. Dann zählte ein anderer, dann sagte er zu seinem Schüler, du bist besser in Mathematik als ich. Zähl du mal. Und der Schüler fing auch an zu zählen. 1, 2, 3, 4. Ja, da fehlt einer. So, sie weinten schrecklich. Ach, einer von uns fehlt. Er ist wahrscheinlich im Fluss ertrunken, wie leidvoll. Ein Reisender kam vorbei und er fragte, wie viel waren die denn? 5. Und er schaute sich die an und da waren 5. So, er dachte, jetzt, die sind so dumm, dem muss ich jetzt eine Lektion erzählen. Der Reisende sagte, ich verfüge über mystische Kräfte. Ich kann den, der fehlt, wieder herbeizaubern. Aber ihr müsst mir euer gesamtes Gold dafür geben. Ja, kein Problem, sagte Paramahata, ein Mensch ist wertvoller als das Gold, das wir haben. Ja, sagte der Reisende, es ist aber nicht so einfach. Ihr müsst euch jetzt alle auf die Knie begeben und mit der Stirn auf den Boden, und dann werde ich mit einem Bambusstock kommen und euch auf den Hintern schlagen. Und dann, wenn ich schlage, muss jeder, wen ich schlage, der muss sofort laut seinen Namen brüllen. So, okay, wenn das die einzige Möglichkeit ist, ja, es geht nicht anders, sagte der Reisende. So, ich schlug also erst auf den Paramahata. Paramahata! Sagte er. Paramahata, mein Name ist Paramahata. Dann schlug er auf den zweiten. Und er sagte dann, mein Name ist Gopal. Dann schlug er auf den dritten. Mein Name ist Sharma. Dann schlug er auf den vierten. Mein Name ist Kumar. dann schlug er auf den fünften. Mein Name ist Satish. Oh, sagen Sie, alle sind da. Fünfe, sie hatten alle mitgezählt. Großartig, hier kriegst du unser Gold. So, Paramatma war sehr glücklich, dass jetzt alle vollständig waren und ging zurück nach Hause, wo er der Nachbarsfrau erzählte, was sich ereignet hat im Leben. Und die Nachbarfrau durchschaute sofort, wie der Reisende sie ausgenutzt hatte und sagte, ich habe eine einfachere Methode. Folgendes, wenn ihr das nächste Mal zum Fluss geht und über den Fluss kommen wollt, dann nehmt ihr vorher eine Kuhflade und drückt alle Nasen rein. Jeder geht mit der Nase rein. Und wenn ihr dann über den Fluss gekommen seid, nehmt ihr die gleiche Kuhflade und tut darunter wieder in die Nasen reindrücken. Und dann vergleicht man die Anzahl der oben Naseneindrücke mit der Anzahl der Naseneindrücke da unten. Und dann kann man leicht feststellen, ob die Sache stimmt. So, sie taten es auf diese billige Art und Weise und keiner war von denen verloren mehr. So, ich glaube, jeder in dieser sehr krassen Geschichte versteht, worum es geht. Die hatten vergessen, sich selber zu zählen. Als sie auch über den Fluss gekommen waren und der Paramahata zählte 1, 2, 3, 4 und die anderen zählten, hatten sie immer vergessen, sich selber mitzuzählen. Das ist etwas, was in unserer heutigen Zivilisation leider gang und gäbe ist. Wir sind nicht viel weiser und viel weiter fortgeschritten als Paramahata und seine einfältigen Schüler. Wir übersehen bei unserer Kalkulation die ewige Seele. Wir zählen die einzelnen, Elemente auf, aus denen der physische Körper besteht. Aber wir vergessen, die ewige Seele einzubeziehen in unsere Kalkulation. Und insofern sind wir in einer ziemlich irregeführten und unwissenden Gesellschaft. Die Gita erklärt also, dass wir das nicht tun sollten. Nun, wenn wir Fortschritte machen wollen in der spirituellen Kultur, dann müssen wir in der Lage sein, unseren Geist ein bisschen zu kontrollieren. Wenn der Geist nicht kontrolliert wird, dann wird seine Natur zum Vorschein kommen. Die Natur des Geistes ist, wie Krishna hier sagt, Chanchalam, flatterhaft. Das heißt, dass sich der Geist niemals für längere Zeit mit einer einzelnen Sache beschäftigen kann. Die Psychologen haben festgestellt, dass der Geist eines normalen Menschen innerhalb von einer Minute ungefähr 10-mal an Sexualität denkt. Und zwar unterbewusst geht das. Der Geist ist ständig in Bewegung und ist ständig angehaftet an materielle Sinnbefriedigung und kann deswegen nicht stetig sein. In der Chanchala flackerhaft oder sprunghaft. Er geht, bleibt niemals an einer Stelle. Ihr könnt mal einen Versuch machen, wenn ihr euch nicht jetzt, aber zu einem anderen Zeitpunkt in euer Zimmer hinsetzt und einfach mal versucht, an dich zu denken. Ihr werdet sehen, wie wild der Geist von hier nach da und dort hinspringt. Es ist direkt wie ein Grashüpfer, der zu viel Honig getrunken hat. Unglaublich bewegt. Chanchala, sagt Krishna, der Geist ist flatterhaft und sprunghaft. Es ist seine Natur, nicht auf einem Punkt bleiben zu können für längere Zeit. So, im spirituellen Leben ist es jedoch wichtig, das zu tun. Und Krishna erklärt in der Bhagavad Gita, Vyayasayakmika Bodhi Eka A Gurunandana Bahu Shaka Shanantas Cha Buddha Yo Vyayasayinam. Er sagt, dass die Intelligenz oder auf dass diejenigen, die auf dem Pfad des spirituellen Lebens sind, entschlossen sind und ihr Intelligenz ist auf einen Punkt gerichtet. Die Intelligenz der Unentschlossenen jedoch ist viel verzweigt. Das ist, was Menschen im materiellen Leben auszeichnet. Sie müssen sich um so viele verschiedene Dinge sorgen. und der Geist ist ständig am Springen. Ist das jetzt gut für mich? Oder soll ich lieber das tun? Oder soll ich vielleicht noch etwas ganz sogar anderes tun? Soll ich mein Leben völlig verändern? Bin ich hier eigentlich richtig? Oder muss ich mich andersweitig beschäftigen? Der Geist kann niemals Zufriedenheit finden in der materiellen Welt, solange er Chanchala bleibt, das heißt stetig und flatterhaft. Wer im spirituellen Leben jedoch verankert ist, sein Geist kann tatsächlich auf eines gerichtet sein. Das liegt daran, dass im spirituellen Leben erfahren wird, wie man zufrieden wird, wenn der Geist auf Krishna gerichtet ist. Einfach dadurch, dass man sich nur ganz allein auf Krishna ausrichtet, werden nämlich alle anderen Belange versorgt. Meine körperlichen Belange, meine intellektuellen Belange, meine psychologischen Belange, meine dies und meine jene Belange werden automatisch in dem Augenblick versorgt, wo, ich meinen Geist ganz und gar auf Krishna ausgerichtet habe. Im materiellen Leben ist man ständig beschäftigt, irgendwie zu versuchen, die einzelnen Belange, die man erfährt, zufriedenzustellen. Aber man ist letztendlich immer unzufrieden und im Geiste agitiert und flatterhaft. Die Devotee, der es lernt, Krishna ganz allein zufriedenzustellen, jedoch, er wird erfahren, wie er einfach dadurch, dass er Krishna richtig zufriedenstellt mit seinen verschiedenen Aktivitäten, zufrieden wird. Er braucht sich um nichts mehr zu kümmern. Es ist alles versorgt. Manchmal wird gefragt, wie kann man entscheiden, ob man tatsächlich Fortschritte macht im Krishna-Bewusstsein. Ein Maßstab ist, dass du selber zufrieden wirst. Wenn du selber zufrieden bist, kannst du verstehen, Krishna ist zufriedengestellt. Denn sonst kann man nicht zufrieden werden. Es ist mal so, dass wir zum Beispiel transzendentale Literatur verteilen und an einem Tag nicht besonders viele verteilen können, viele Stücke. Aber dadurch, dass man ernsthaft bemüht war, an diesem Tage Krishna zufriedenzustellen, dadurch ist man trotzdem, auch wenn das Ergebnis nicht besonders groß ausgefallen ist, letztendlich zufrieden. Denn Krishna ist zufriedengestellt geworden durch die einzelnen Aktivitäten. Das ist das Geheimnis des spirituellen Lebens. Das ist ein Punkt, den ich sagen wollte. Die meisten Menschen, die in dieser materiellen Welt sind, verstehen nicht, dass sie ständig in ihren Wahrnehmungen und ständig in ihrem Leben kontrolliert werden von einer unsichtbaren Hand, die man als die materielle Energie bezeichnet, Maya. In diesem Zusammenhang gibt es eine nice Episode in Srila Prabhupadas Leben. Ich habe davon auch in Wiesbaden, glaube ich, gesprochen. Und zwar hatte Srila Prabhupada in Mayapur diktiert für längere Zeit und seine Bücher geschrieben. Und direkt außerhalb von seinem Zimmer auf der Veranda nisteten sich zwei Spatzen ein Spatzenpaar. Und die chirpten die ganze Nacht hindurch, weil sie die Konstruktionspläne besprachen von dem Nest. So, am Morgen nahm Srila Prabhupada seine Massage auf der Veranda und sah, wie das Spatzenpaar. Weißt du, was ein Spatz ist? Sparrow, yes. Ja. Spatzenski wahrscheinlich. So, diese Spatzen nisteten sich also in einem Nest. Eine Prabhupada beobachtete sie, während er auf der Veranda saß und sagte Harisori Prabhu, seinem Diener, bitte diese Spatzen stören. Ich kann mich nicht konzentrieren auf sie übersetzen, wenn sie immer chippen. Arisoli entfernte daraufhin das Stroh von dem Nest und tat, wo das Nest war, ein Papier, zusammengeknülltes Papier hin. So, die Spatzen kamen zurück, sahen das Papier und waren sehr, waren nicht besonders beeindruckt, sondern zogen das Papier aus dem Loch heraus und fingen aufs Neue an zu bauen. Als sie dann weggeflogen waren, um neues Material zu holen, nahm Arisoli wieder Papier und stopfte diesmal fest dazu. Die Spatzen kamen zurück, sahen das Malheur und zogen wieder an dem Papier. Arisoli machte das dritte Mal zu und diesmal ganz fest, dass keiner dran ziehen konnte und keiner es rausholen konnte. Und diesmal waren die Spatzen nicht in der Lage, etwas zu bewerkstelligen. Sie zogen und zerrten und berieten sich und lamentierten, aber schließlich flogen sie unverrichteter Dinge weg. So, Prabhupada kommentierte das, was er sah, auf die ihm eigene Art und Weise. Und zwar sagte er, diese Spatzen können nicht sehen, dass wir hier als Menschen da sind und es verhindern, dass sie ihr Netz bauen. Sie können das nicht sehen und sie können das nicht verstehen und deswegen zerren und machen sie immer wieder, arbeiten sie immer wieder. In genau derselben Weise, sagte Prabhupada, ist es mit den Menschen im materiellen Leben. Sie können nicht verstehen, dass jemand sie beobachtet und ihre Versuche, glücklich zu werden in der materiellen Welt, einfach verdirbt, also stoppt. Selbst manchmal kann es sein, dass im Krishna-Bewusstsein junge Devotees da sind, die bestimmte Pläne haben und bestimmte Ideen für sich selber, aber nicht merken, dass sie auf Schritt und Tritt beobachtet werden. Und auf Schritt und Tritt wird ihr Leben, wird ihnen etwas vorgeschoben, in den Weg gesetzt, weil sie das nicht kriegen sollen, was sie haben wollen, weil Maya da ist und ist einfach vereitelt und einfach gestoppt. Der Materialist geht sein ganzes Leben, ist sein ganzes Leben damit beschäftigt, zu versuchen, Maya, die materielle Energie, zu überlisten und ihr irgendwie etwas abzugewinnen. Am Ende ist er doch immer wieder der Verlierer. Denn keiner kommt in diese Welt von Geburt und Tod, um hier glücklich zu werden. Es ist genauso wie in ein Gefängnis. Keiner geht in ein Gefängnis hinein, um dort zufrieden zu werden. Die Gitterstäbe im Gefängnis und die Gesetze im Gefängnis werden es verhindern, dass er zufrieden wird. So, dies ist ein wichtiger Punkt. Wer seinen Geist nicht in der Lage ist, zu kontrollieren durch die Intelligenz und letztendlich von der spirituellen Ebene her, er wird immer wieder Arrangierung machen, immer wieder aufs Neue versuchen zu kämpfen, aber jemand ist da und tut ihm Papier in den Weg. Jemand vereitelt seine Bemühungen immer wieder. Das ist die täuschende Energie, das ist die Maya, die illusionierende Energie des Herrn. Die Gefängnisaufseherin in dieser materiellen Welt, die, wie soll ich mich ausdrücken, zu verhindern weiß, dass man zufrieden wird. Keiner in dieser Welt kann mehr erhalten, als seine karmische Reaktion es zulässt, als sein Karma es zulässt. Karma sind die Aktionen, die wir getan haben und die bestimmte Reaktion haben. Es gibt vier einzelne Stufen von Karma. Einmal unser jetzt bestehender Körper, den behandelt man oder versteht man als Parapta-Karma. Zum Beispiel unser Körper hat bestimmte Vorteile und die bleiben da. Jemand hat vielleicht eine Neigung zu einem Hängebauch oder Knie funktionieren nicht, die knacken immer ein bisschen. Oder jemand anderes ist kurzsichtig. Das sind die Ergebnisse von, oder vielleicht hat jemand einen kleinen Knacks im Mind. Nicht? Das gibt auch sehr viele Kali Yoga, kleine private Neurose und so weiter. Das ist Prarabdha Karma, jetzt schon manifestiertes Karma. Dann gibt es drei Stufen von noch nicht manifestiertem Karma. Das ist etwas, was ganz kurz vor der Erfüllung steht. Etwas, was in Form eines Entschlusses da ist. Und dann schließlich Karma, was in Form von einem Wunsch da ist. Diese drei Arten von noch nicht manifestierten Karma sind da. Die werden irgendwann mal in Erfüllung gehen, erst irgendwann einmal reifen. So sind alle von uns, die wir hier sind, durch ihr Karma reglementiert und gebunden. Wir alle sind nicht frei, sondern ernten lediglich, was wir getan haben durch vorangegangene Tätigkeiten. Selbst im spirituellen Leben ist es so, dass nur drei Arten des Karmas ausgelöst wird. Nicht der physische Körper. Zum Beispiel, Holger, du bist immer noch dick. Nein. Ja, das ist Prarabdha Karma. Das ist das manifestierte Karma. Das bleibt da. Oder David, du hast immer noch einen dicken Bauch nicht? Und dünne Ärmchen. Das ist immer noch da. Und jemand hat noch immer zuckt noch immer mit dem Kopf nach rechts. Das ist das Prarabdha Karma, was wir bekommen haben durch bestimmte Tätigkeiten. Was verändert wird durch das spirituelle Leben, sind die drei Stufen des noch nicht manifestierten Karmas. Man kann es sehr leicht erkennen und verstehen, dass die Wünsche sich ändern. Habt ihr das schon mal gemerkt, dass sich eure Wünsche verändern? Ich weiß, Harimuka, du wolltest früher immer gerne in die Diskothek gehen. Nicht? Aber jetzt tanzt du auf der Schildergasse und hast keinen Wunsch mehr in die Diskothek, nur zu predigen vielleicht. So auf diese Art und Weise seht ihr, wie durch das, wenn in der Brahma Sanghita gesagt wird, Karma Nirdahatu Kintu Shabhakti Bhajam, dass ich die drei Arten des noch nicht manifestierten Karmas für einen Devotee verändern. Wer regelrecht schaffen ist in seinem spirituellen Leben, kann seine Wünsche und die verändern und kann somit verändern, dass er aufs Neue sich verstrickt und verwickelt ins materielle Leben. Spirituelles Leben ist sehr stark deswegen, weil der Geist ausgerichtet wird auf Sri Krishna. Und wenn der Geist in Kontakt kommt mit der höchsten Persönlichkeit Gottes, wird er so erfüllt und so zufrieden werden, dass wir keinerlei Bedürfnisse haben, uns aufs Neue wieder ins materielle Leben zu verstricken. Dieses spirituelle Leben beruht jedoch auf der Erkenntnis, dass wir als ewige Seelen Teile der höchsten Persönlichkeit Gottes sind und dass es unsere Aufgabe ist, möglichst unseren Geist in Krishnas Dienst zu beschäftigen. Spirituelles Leben beginnt dann wirklich intensiv zu werden, wenn man es schafft, seinen Geist in Krishnas Dienst zu setzen, für Krishna zu planen, für Krishna etwas zu arrangieren. Solange man nur seinen Körper in Krishnas Dienst hat, fängt das spirituelle Leben noch nicht richtig an. Bhaktivinoda Thakur sagte einmal, auch die Tauben sitzen im Tempel. Und in Vrindavan gibt es sogar Affen, die im Tempel sind. Wir haben fünf Affen, die im Tempel bei uns leben. Nicht? Aber ihr seht die nicht zu den Vorlesungen kommen und in der Reihe sitzen. Höchstens zum Stehlen kommen sie in die Vorlesung. Nicht? Solch ein Mensch, der seinen Geist nicht in Krishnas Dienst beschäftigt hat, hat kaum Chancen. Als die Devotees in Südindien gepredigt hatten, gab es einen Dieb, der hatte sich als Achyuta Nandaswami ausgegeben. Der hatte seinen Kopf geschäft, viel Prasadam gegessen, dass er einen dicken Bauch bekam und so weiter. Und ist dann zu den einzelnen Indern gegangen und hat sie inskribiert als Leibmember. Zu Deutsch hat sie also gesagt, werdet Mitglieder dieser einzigartigen Bewegung für Krishna-Bewusstsein, hier unterschreiben, bisschen Geld geben und also 1100 Rupies geben und dann sind sie Leibmember. So, später kamen viele Leibmember, viele Leute, die auf diese Weise die Mitgliedschaft gekriegt hatten, zu den Devotees und sagten, wo sind die Nutzen, die wir als Leibmember kriegen? Die Bücher und die Ausweise. Und die Devotees sagten, ja, wo sind sie denn Leibmember geworden? Wir wissen nichts von ihnen. Und sie sagten, well, Achyutananda Swami hat uns zu Leibmember gemacht. Und so konnte man schließlich diesen Dieb, Herrn Agrawal, finden und fassen. So, er sollte der Polizei übergeben werden, aber kurz bevor das geschah, bat er Srila Prabhupada um Barmherzigkeit. Und Srila Prabhupada in seiner Barmherzigkeit lied ihn ein, nach Mayapur zu kommen und Krishna-Bewusstsein zu lernen. Und so sollte er nicht zur Polizei gehen. Und er tat gut, er chantete Hare Krishna, er wurde sehr Sankirtans, Aspasadam und rastete reichlich. Von dem Schock musste er sich erholen. Und eines Tages wurde er gefunden, wie er mit einem Rucksack voller Uhren, die er gestohlen hatte, gerade durchs Tor passieren wollte. Und er wurde gesagt, halt, das geht nicht so. Und er wurde dann der Polizei übergeben, weil man wusste, der. So, der hatte mit dem Körper, sah aus wie Achyutananda Swami. Er lebte im Mayapur-Projekt, aber sein Geist war meilenweit entfernt von spirituellem Leben. Dies ist ein abschreckendes Beispiel hierfür, wie man keine Fortschritte machen kann, wenn der Geist nicht ausgerichtet ist auf Krishna und den Umgebungsformen dient. Es heißt so schön, es ist besser, man lebt in einem Bordell und auf einem Fußballfeld, also was gibt es noch? Wenn man lebt in der Fußgängerzone und denkt an den Tempel, als dass man im Tempel lebt und an die Fußgängerzone denkt. Nicht? Versteht ihr? Hier wird klar, der Geist muss ausgerichtet sein. Savaimana Krishna Padara Vindayo. Wenn der Geist ausgerichtet ist auf Krishna, werden alle Sinne automatisch folgen. Die Sinne sind nur wie die Kutsche, die den Körper vorwärts bewegen. Der Geist aber ist der Kutschenlenker. Deswegen ist es so wichtig, den Geist zu beschäftigen in dem regelmäßigen Hören aus den transzendentalen Schriften, wo man über Krishna, die ewige spirituelle Welt hört, die sich jenseits dieser zeitweiligen und vorübergehenden materiellen Energie befindet. Dann folgt der Körper automatisch. Aber der Körper nur da ist und der Geist ist eben anders. Das ist nicht erfolgreich, das spirituelle Leben. Auf diese Weise wird man immer noch unter der Kontrolle Mayas, der illusionierenden Energie bleiben und sich nicht ganz und gar mit Krishna-Bewusstsein beschäftigen können. So, das sind ein paar Punkte, die ich heute Abend machen wollte. Habt ihr irgendwelche Fragen zu diesen Themen oder vielleicht andere Fragen, die euch noch bewegen?
Ich habe eine Frage und zwar...
Wie heißt du?
Joachim.
Mhm.
Dass man sich den Geist, also dass man ihn tolerieren soll, also oder ihn ignorieren. Also wie schaffe ich das, den Geist im Alltag als von mir getrennt zu sehen?
Zu erleben. Ja. In der es gibt eine einfache. Es gibt eine einfache Meditation, die auch für die Devotees in Frage kommen, die den Geist kontrollieren möchten. Man kann als Devotee registrieren, wie die Gedanken kommen und gehen. Und zwar tun der Geist ständig zwei Dinge. Er akzeptiert Dinge und er lehnt Dinge ab. Ich zum Beispiel gucke gerade auf Harimuka und mein Geist hat sofort gedacht, warum ist er so abgelenkt und fummelt an seinem Armband jetzt rum. Nicht? Also sofort was ablehnt. Das macht nichts. Brauchst du nicht unbedingt. Das ist ja okay. Es ist ja spät und so weiter. Das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist nicht, dass du nicht am Armband rumfummeln sollst. Das ist vielleicht sogar wichtig in diesem Augenblick. Lebenswichtig. Abgeschnürt. Der Kreislauf war abgeschnürt. Aber mein Geist hat sofort gesagt, warum hört der Junge jetzt nicht zu? Ist doch wichtig, dieser Punkt. Naja, also, nur um zu sagen, der Geist ist ständig, auch wenn ich ihn kontrolliere und über spirituelle Dinge sprechen will, er nimmt die Umwelt wahr und reagiert sofort. Ständig ist er auf diese Weise beschäftigt. So, man kann das beobachten und sich davon distanzieren. Solange man etwas beobachten kann, heißt es, dass das, was beobachtet wird, getrennt vom Beobachter existiert. Ich kann dich nicht sehen, wenn ich mit dir identisch bin. Zum Beispiel, ich kann mich jetzt nicht sehen. So, du kannst das sehen, was getrennt von dir existiert. Dann kannst du auch den Geist wahrnehmen, wie er Sankalpa und Vikalpa betreibt, etwas annimmt und etwas ablehnt. Das muss man mal üben. Auf diese Weise kann man sogar lernen, frei von Furcht zu werden. Weil man wie furchtvolle Gefühle plötzlich kommen und man kann sie beobachten, wie sie diese Gefühle Ursachen in der materiellen Welt haben. Und man sieht auf diese Weise, dass sie nichts mit einem zu tun haben. Das ist eine sehr, sehr nice Übung, eine sehr einfache Übung. Im 11. Wer interessiert ist daran, mehr über den Geist und die Geisteskontrolle zu verstehen, muss unbedingt das 11. Kapitel der des 5. Kantos lesen. Jeden Tag am besten. Und zwar sagt es, wenn der Geist völlig mit Sinnbefriedigung, ihr habt alle so einen schönen Aufkleber auf eurem Hemd, Self-Realization and not Sense Gratification, habt ihr alle auf euer Hemd gemalt, also gedruckt. Hier in dem 8. Kapitel kannst du sehen, wenn der Geist anhaftet an materielle Dinge, ist er wie eine Flamme in einer Lampe, wo der Docht nicht und ein materieller Anhaftung wird. Der ist nie klar im Kopf. Und immer gestört, immer bedeckt. Man merkt richtig, da kommt keine Gedanken durch. Wenn aber der Geist richtig integriert und erfüllt ist, ist er wie ein Docht in einer Lampe mit Glied, der richtig ist. Es kann so ein helles Licht verbreiten, weil er glatt wird, weil der Geist immer klar und rein bleibt. So, im Alltagsleben muss ich dann ganz richtig integrieren, das ganze Tun. Und wird sich im Sinne kontrolliert. Keine Speise essen, die verunreinigt, zum Beispiel Fleisch, Fisch, Eier, das ist hier sehr schlecht. Und kein Unbegriffen. Dann ist der Geist richtig. Auch ich will aber was ganz andere feststellen, wenn man sich hier nicht. Ja, so kann ich das nicht. Wir bewegen uns bereits in festgesetzten Grenzen und wir können tun und lassen, was wir wollen. Das versteht der heutige Mensch hier nicht. Die wollen alle stark und kräftig werden und schlucken Energiepillen und bleiben trotzdem schwach. Ja? Die einzige Möglichkeit, die wir haben in diesem Leben, ist tatsächlich, dass wir anfangen mit unseren ewigen Störtern leben und uns vorbereiten auf die Reise, die erstmal im Bewusstsein anfängt und dann schließlich uns außerhalb des Körpers, zur Zeit des Todes, wenn wir den Körper verlassen, zurück in die spirituelle Welt geht. Das ist der Weg. Und wer auf diesem Wege ist, verhält sich so, dass er nicht neues, schlechtes Karma schafft oder nicht neues Karma schafft. Das heißt, er hört auf mit materiellen Tätigkeiten, die aufs Neue materielle Reaktionen mit sich bringen. Wenn du ein Materialist bist und vom Gesetz des Karmas weißt, dann hast du die einzige Möglichkeit, die du dann hast, ist, dass du gleichzeitig, während du die schlechten Reaktionen erntest, solche Tätigkeiten ausführst, die gute Reaktionen bringen werden in der Zukunft. Wie ist die Übersetzung von Buddha Nestor? Geht es einigermaßen? Man muss ein bisschen mithelfen, ne? Gut, ja. Ja, gut. Wo kommst du genau her, wenn ich das dann sage? Sarajevo. Da hatte ich sehr viel Vorträge gehalten. Vor der Situation, vor diesem Vorträgen. Ja. Ja? Haben wir uns gedacht, vielleicht gesehen? Ja! Genau! Dobro! Du, da war jetzt noch eine Frage. Bitte. Also Astrada Prabhu hat davon berichtet, was geschehen ist, als er ein Marathonprogramm im Chant des Heiligen Namens ausgeführt hat. Er hat für den Patik-Monat das Gelübde auf sich genommen, jeden Tag 108 Runden zu chanten. Und er sagte, wenn man das ihm aufgefallen ist, als er über eine bestimmte Rundenanzahl kam, dass der Geist sich dagegen sträubte, immer wieder den Heiligen Namen zu hören. Was er dann gemacht hat, damit die Gedanken aufhörten, war, dass er das Fenster von seinem Raum geöffnet hat und einfach gesagt hat, mein lieber Geist, raus mit dir. Und du kannst jetzt denken, was du willst, aber bitte nicht hier.
Wir
haben das Fenster aufgemacht. Raus mit dir. Und er ist dann abgehauen. So, kannst du auch. Nun, Srila Bhakti Vinod Thakur. Man nennt das in der heutigen Psychologie so Bilderdenken, dass man in Bildern denkt. Das tun mehr oder weniger, ich weiß nicht, ob ihr das macht, ich denke eigentlich nur in Bildern. Also, oder in abstrakten Konzepten, so bewegt sich mein Denken voran. Man kann nun, wenn man das ein bisschen übt, kann man seinen Geist auf diese Weise auch kontrollieren. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur gibt so ein Bild, das man im Geist haben kann, um den Geist zu kontrollieren. Und zwar sagt er, dass man einen Besenstiel nehmen soll am Morgen und den Geist Mores lernen soll, also ein bisschen züchtigen soll, schlagen soll und 100 Mal glaube ich sogar, und am Abend dann soll man Schuh nehmen mit einem festen Absatz, Holzpantoffel, schlägt da ein guter vor, und dann den Geist, das heißt, man soll ihn dazu bringen, sich zu konzentrieren und zu disziplinieren. So, du machst das auch nicht, dass du jetzt zur Besenkammer gehst und dir dann Besen rausgeben lässt. Hoffentlich nicht. Du machst es einfach im Geiste, dass du dir ein Bild setzt und sagst, jetzt börsch hier, jetzt spurst du gefälligst. Jetzt, oder um es in ein gutes Deutsch zu bringen, mein lieber Geist, jetzt tu mal das, was ich dir sage. Nicht? Das ist ein Bild, das man benutzt. So hast du Radha Prabhu schlägt noch ein anderes Bild vor, was wirkt, und kann ja mal ein Fenster aufmachen. Im Gedanken. Schönes, großes Doppelglasfenster mit Ebenholz. Und dann Dovi Jenya, gute Reise. Sagen nichts den Geist auf Wieder oder auf Wiedersehen. Muss man probieren. Vielleicht wirkt es. Nimm vielleicht erst die Besenstiele, weil das Klassische ist. Und dann kannst du ja dazu noch, kannst du ja noch ein Fenster geben, damit er dann da raus, also, dass er auch rausjagen kann. Ja. Ja, sehr gut. Das ist sehr wichtig. Danke, dass du das sagst. Spirituelles Leben bedeutet nicht, dass man geistlos wird. Dann kann man nichts mehr koordinieren. Denn du brauchst den Geist allein, um aus der Tür hier rauszukommen. Sonst schaffst du es nicht. Das ist wichtig. Intelligenz und Geist ist nötig, um diese Sinne zu koordinieren. Das hatten wir heute. Wir haben heute Musik auf der Straße gemacht und unser Bhaktavatsala Prabhu ist ein bisschen müde geworden und der Geist ist immer weggegangen und dann hat er nicht den Takt mehr gefunden und dann ist er gerade ausgegangen und wir waren schon woanders und so weiter und so fort. Das war eine nicht zu vereinbarende Situation. Nicht? Man musste ihn öfters mit entsprechenden Rufen zur Sache wiederholen. Nicht so? Was mit diesem Beispiel gemeint ist, dass Gedanken, die im Geiste kommen und gehen, die nicht vorteilhaft sind für das spirituelle Leben, dass diese Gedanken beseitigt werden. Also, weil man soll den Geist kontrollieren und sich nicht durch den Geist kontrollieren lassen. Wenn der Geist wird mit Zügeln verglichen, dann mit einem Wagenlenker verglichen. Und wenn die Pferde jetzt, die Sinne, wild werden und den Wagenlenker einfach die Zügel aus den Händen reißen, dann kommt eine sehr schlimme Situation auf. So ist es im materiellen Leben. Die Sinne der Materialisten sind so ungezügelt geworden, dass die die ganze Welt zerstören mit ihren Wünschen nach Befriedigung. Nicht? Das ist die Situation. Du sollst also schon den Geisten sagen, was zu tun ist. Der Geist, der keine Unterweisung bekommt, kann der größte Feind werden. Der Geist, der keine Unterweisung bekommt, kann der größte Feind werden. Er muss diese Unterweisung bekommen von der Intelligenz, die mit spirituellem Wissen geschult ist. Also wir sind, keine Angst, wir sind nicht dafür, dass man den Geist an der Garderobe unten abhängen sollte, wenn man zum Tempel reinkommt. Wir haben Philosophie, die soll man verstehen, die soll man aufnehmen, verinnerlichen und so weiter. Ja, Saris und Subsaris, nicht? Ja. Nun im Geist, mit dem Geist werden wir uns grundsätzlich, ich will dir einen guten Vergleich geben, der das Ganze klar macht, was Intelligenz ist und was der Geist ist und was sich darin stattfindet, was darin geschieht. Stell dir bitte einen Flughafen vor, In diesem Flughafen landen Flugzeuge, Aerodrome, yes, und andere Flugzeuge gehen raus. Das Ganze wird koordiniert auf einem Bildschirm, Monitor, genau, wo man die Flüge sieht, also die Flugzeuge, die reinkommen und die rausfliegen. Und es gibt dort einen Flughafen, ein Direktor, der den Monitor ständig beobachtet und sieht, wann genau ein Flugzeug landen darf und wann es nicht landen darf. Dieses Bild soll zeigen, wo die Position der Sinne ist, der Intelligenz und des Geistes. Wir sind uns. Der Geist ist wie der Monitor, auf dem deutlich sichtbar wird, was für Eindrücke kommen, von außen in unser Bewusstsein kommen. Zum Beispiel bist du oder in den Geist kommst. Die Intelligenz ist wie der, wie soll ich mich ausdrücken, wie der Beobachter, der genau sagt, jetzt kann jemand landen und jetzt kann jemand rausgehen. Die Intelligenz koordiniert sozusagen, was sich auf dem Monitor abspiegelt. Und das Bewusstsein ist die Energie der Seele, die ermöglicht, dass der Geist und die Intelligenz arbeiten. So, alles findet statt im Bewusstsein. Auch die Funktion der Intelligenz und die Funktion des Geistes. Das Bewusstsein ist praktisch noch außerhalb des eben genannten Bildes etwas, was in diesem Bild nicht erklärt werden kann. Nicht? In diesem Bild kann nur der Geist erklärt werden, in dem verschiedene Agitationen auftreten, und die Intelligenz, die ständig diskriminiert und Unterscheidung macht. Das Bewusstsein der bedingten Seele ist verunreinigt durch materielle Intelligenz und durch den materiellen Geist. So, der im Geist, jetzt du fragst jetzt nach Dingen wie das Unterbewusstsein und so weiter. Das Unterbewusstsein, wie es unsere Psychologie versteht, ist nichts anderes als Eindrücke, die im Geist existieren, aber eben verdrängt sind, nicht im Augenblick so gegenwärtig sind, nicht die da unten sind, sozusagen. Zum Beispiel Erlebnisse aus der Kindheit oder auch Erlebnisse aus einem vorangegangenen Leben. Denn der Geist begleitet die ewige Seele nicht nur in diesem einen Leben, sondern ist Leben für Leben mit ihr gekommen. Jetzt muss man den Geist kontrollieren. Dazu Milorad heißt du? Milorad?
Nein.
Marinko, noch besser. Marinko, dazu musst du jetzt anfangen, ein Mantra zu chanten. Man heißt so viel wie Geist und Tra, das was befreit. Durch das Chanten eines Mantras kann der Geist befreit werden. Und Vishwari, die jetzt übersetzt, dir vielleicht ein bisschen über den Hare Krishna Mahamantra erzählen. Das ist was ganz besonders gut ist. Ja. Gut, Marenko, die anderen Fragen, ob da noch Fragen sind, und dann kommen wir gleich zu Ende. Habt ihr noch irgendwelche Fragen?
Nein.
Bitte, Gringo heißt du, ne?
Gerold,
sorry.
Zwei Ärzte, das war der Stadt Aachen, als ich immer da.
Ja.
Und du hattest also gesagt, dass der Geist ständig Sachen annimmt und ablehnt.
Ja.
Und es ist jetzt super, wenn ich irgendwas zum Beispiel ablehne einer Person, sehe irgendwas missfällt mir.
Ja.
Dass ich mich selbst dafür.
Nur wird genau. Kein Problem.
Ja, ja.
Also das ist dann.
Ich
selbst dafür, dass ich schlechtes Gewissen habe deshalb, oder kann ich das so belassen nehmen und sagen, es ist der Geist?
Du solltest einfach sagen, es ist der Geist. Ich bin damit nicht identisch. Besonders wenn es sich um Gottgeweihte handelt, die auf dem transzendentalen Pfad gehen, sollte man nicht erlauben, wie der Geist in dieses ablehnende Bewusstsein reinkommt. Denn der materielle Geist kann niemals einen Gottgeweihten richtig verstehen. Niemals. Weil da der Gottgeweihte, da ist eine spirituelle Komponente da. Er ist ein es ist nicht umsonst, dass er sich zum spirituellen Leben hingezogen fühlt. Er hat dafür tatsächlich etwas getan. Im vergangenen Leben hat er die Barmherzigkeit bekommen und so weiter und so fort. Man soll nicht so denken. Man muss es lernen, den Geist zu beobachten. Dann hat man schon einen großen Teil unserer materiellen Verstrickung gelöst. Dazu muss man eine Zufriedenheit erfahren, die spirituelle Natur ist. Erst wenn man spirituelle Zufriedenheit erfährt, ist es möglich, den Geist tatsächlich zu beobachten. Gut, ich würde sagen, dass wir langsam einem natürlichen Ende entgegenkommen, wenn noch weitere Fragen bestehen. Das macht ja nichts. Haltet sie fest. Morgen ist auch noch ein Tag, dann können wir morgen darüber sprechen. Wir wollen hier enden. Alles Gute für euer Krishna-Bewusstsein und Hare Krishna.